Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Ich könnte jetzt sagen, zu Gast heute bei uns der bekannte Fernsehkoch und Buchautor und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich sag's mal lieber anders. Zu Gast bei uns heute ist der Prolet aus Pinneberg, der Dieter Bohlen des deutschen Kochfernsehens, der Impulsivmensch und Chaot, der Mann mit der großen Klappe, der gerne kocht und gerne quatscht. Herzlich willkommen, Tim Mälzer.
Da fühle ich mich jetzt mal wirklich willkommen. Schön, das freut mich. Dankeschön.
Und damit das mal klar ist, alles, was ich gerade aufgezählt habe, das ist original Tim Mälzer. Du nämlich über dich gesagt.
Ja, ich greife immer Zitate auf, die ich irgendwann mal über mich gelesen habe und nutze sie. Ja, ich nehme diesen Worten die Härte, indem ich sie selber benutze.
Das ist ungefähr, glaube ich, die Zeit, wo man so Festbraten und Plätzchen und alles eigentlich schon gar nicht mehr sehen kann. Was kommt bei dir zu Hause auf den Tisch?
Ich bin ein Weihnachtsterrorist. Ich liebe das Fest. Ich liebe die ganze Atmosphäre. Ich liebe das Geschmückte. Ich liebe das emotional Überfordernde. Ich liebe die Geschenke. Ich liebe das Kulinarische. Das Fressen, das Saufen, dieses Überfressen, das gehört alles wirklich für mich dazu. Und deshalb ist auch für mich am zweiten Weihnachtstag noch gar nichts zu Ende, sondern da geht es erst richtig los. Klassisch Heiligabend ist bei uns relativ mager.
So, da Kartoffelsalat, Würstchen, Karpfen, so.
Exakt, genau die Variante. Am ersten Feiertag versuchen wir das eher so im Kleinkreise zu halten und am zweiten Feiertag wird groß aufgefahren, weil dann Familie erweitert wird, auch um nicht Blutsfamilie, sondern um viele Freunde und da wird geschlemmt. Und das ist immer wieder abwechslungsreich, weil ein jeder seinen Teil dazu beiträgt.
Jetzt sind wir natürlich schon mittendrin im Thema Tim Mälzer und Kochen und Bücher darüber schreiben. Dein neuestes Buch heißt Neue Heimat. 3 handsignierte Exemplare habe ich hier. Die verlosen wir natürlich nachher noch in der Sendung. Aber erstmal quatschen wir, Tim Mälzer und ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
HR1, genau meins.
Heimat, das ist eigentlich was ganz Wunderbares, wenn man einen Ort hat, an dem man sich aufgehoben fühlt, geborgen fühlt und einen Ort, von dem man weiß, da gehöre ich hin. Heimat, das ist in Deutschland ein schwieriger Begriff. Heimat, das klang ganz lange nach Socken in Sandalen, das klang nach Musikantenstadel und nach biederer Vereinsmeierei. Tim Mälzer, heute unser Gast hier im HR1 Talk. Was ist Heimat für dich?
Heimat ist vor allen Dingen erstmals komplett subjektiv. Es gibt keine Definition, die für einen jedermann gilt, weil ich glaube, jeder definiert es auch ein wenig für sich anders. Grundsätzlich ist meine Heimat Norddeutschland. Ich bin in Schleswig-Holstein geboren und groß geworden und bin dann nach Hamburg gezogen und ich bin, glaube ich, auch eine gesunde Mischung aus beiden. Aber grundsätzlich ist das Heimat genau der Ort, wo ich mich geborgen fühle.
Und in der Küche und auf dem Teller, was ist Heimat da?
Da kommt eher der Schleswig-Holsteiner in mir durch. Da bin ich eher dumpf und deftig unterwegs. Ich liebe Kartoffeln, Steckrüben, Kohl. Ich liebe Rauchspeck. Ich liebe süß-salzig-Kombinationen. Ich liebe Eintöpfe. Und das würde ich schon sehr norddeutsch bezeichnen. Das, was unmittelbar, wenn du mich nach Lieblingsgerichten fragst, was damit zu tun hat, wird natürlich erweitert über weitere, ich sag mal, dem deutschen Raum zugeordneten Gerichte, wobei das eben halt oftmals eben auch nicht stimmt, Rouladen und Gulasch zum Beispiel. Ich mag gerne soßige Sachen. Also ich glaube, das ist typisch deutsch, dass wir sehr gerne sehr soßig essen. So. Und ich glaube auch, dass Heimat sich viel auf dem Teller abspielt. Das ist, merkt man immer daran, wenn man Menschen besucht, die im Ausland leben und ich frage so, kann ich dir irgendwas mitbringen? Und du denkst vielleicht an technische Geräte oder irgendwas. Und ich sage, ja, kannst du mir das Brot mitbringen? Kannst du mir davon ein Glas Marmelade mitbringen? Kannst du mir dieses mitbringen oder so, weil das bringt dann immer so ein Stück Heimat. Es ist nicht nur der Geschmack, sondern ich glaube, es ist auch der Film, der in einem abläuft, wenn man dieses Gericht dann isst. Die Emotionen, die Gerüche, die man, vielleicht sind Bilder im Kopf, vielleicht spielt sich sogar so ein kleiner Videofilm ab. Das ist, wenn ich jetzt mit euch rede und ich soll immer so typische Heimatgerichte nennen. Und ich erzähle mal vom Steckrübeneintopf. Eigentlich meine ich aber die Zitronenrolle meiner Urgroßmutter. Und ich habe einen ganz bestimmten Geruch in der Nase und ich habe eine ganz bestimmte Konsistenz ihrer Haut am Finger. Meine Oma war uralt, die war 93 Jahre alt und die hatte so eine leicht faltige Haut irgendwie so. Und das finde ich was sehr, sehr, sehr Schönes. Sie war so ganz zart und verletzlich irgendwie, obwohl sie in der Baumschule sozusagen groß geworden ist. Und das finde ich kann, glaube ich, außer Essen nur noch Musik.
Döner, Pizza, Pasta. Kann das auch Heimat sein hier bei uns?
Absolut. Das ist ja genau das, was ich bin. A, ist jede Küche dieser Welt ist eine Bastardküche. Sie hört nicht in dem Moment auf, nur weil da irgendwann mal auf ein Stück Papier eine Grenze gezogen worden ist. Und das sehen wir ja auch an unserem Stadtbild heutzutage, wenn du rumläufst, die vielen nationalen, internationalen Einflüsse, die Gott sei Dank auch eben zu sehen und zu genießen sind, sind zur Tradition geworden. Im Buch wird so schön formuliert, früher war es eben Tradition, das Mettbrötchen bei Erikas Eck, das ist hier so eine Taxifahrerkneipe am Schlachthof. Oh. Und heute isst du mit derselben Selbstverständlichkeit auf einem hausewichen Döner. Und das ist auch gleichzusetzen. Es ist einfach jetzt eine neue Zeit. Und wir haben jetzt andere Möglichkeiten als noch vor 40, 50 Jahren. Und das ist gut so. Und es wäre schade, wenn wir sagen, nee, das ist nicht meine Heimat. Das gehört nicht zu mir. Aber es gehören so viele Dinge inzwischen zu uns, die von außerhalb kommen.
Das ist auch die Botschaft deines Buches, dann neue Heimat, ja, dass das alles mit drin ist.
Genau, und zwar keine Vermischung, sondern ich bin sehr dankbar für das, was wir in unserem Lande haben. Wir haben großartige Produzenten, wir haben großartige Landstriche mit tollen Produkten, wir haben großartige Gerichte, die es wert sind, wirklich zum Denkmal zu erheben. Das ist Hühnerfrikassee für mich, das ist aber auch der Schnitzel, das ist der Schweinsbraten, das ist sauer. Ich mag solche Dinge einfach, der Steckrübeneintopf. Und dieses Fundament muss auch da sein, damit du besonders offen und besonders großzügig halt eben auch andere Einflüsse zulässt, weil du dich selber nie verlieren wirst. Du wirst die Identität, die unsere Küche so ausmacht, die werden wir nicht verlieren, weil die ist bärenstark. Also versuche ich eben beides miteinander in diesem Buch zu verbinden. Auf der einen Seite großartige Tradition, die wie sie Deutscher nicht als Deutsch sein kann. Und auf der anderen Seite aber auch bestimmte Gerichte, die vielleicht durch sogar Einflüsse von außen noch besser werden.
Der hr1-Talk heute mit Tim Melzer, dem Mann, der im Fernsehen kocht und der Bücher darüber schreibt. Sein neuestes Buch heißt Neue Heimat. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück, Tim, in die Heimat deiner Kindheit. Du bist geboren in Elmshorn, aufgewachsen in Pinneberg. Du bist inzwischen in Hamburg zu Hause. Bist ein Junge aus dem Norden mit einer großen Klappe. Hast du sie immer schon gehabt?
Ich weiß nicht, ob ich schon immer eine große Klappe gehabt habe. Ich habe neulich mich mit einem Freund darüber unterhalten, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht älter werde, seitdem ich 6 bin. Also irgendwie habe ich
das. Ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, das ist sehr gut. So, ich habe Erfahrung, ich lerne, aber der Geist in mir ist der eines 6-Jährigen. Also das ist, ich bin fröhlich unbedarft und versuche, manchmal Bums naiv. Früher gab es in der Sesamstraße so einen Typen, der hieß Bumsfiedel.
Echt?
Und, ja, und das war so der pädagogische Beitrag in der Sesamstraße, wie Kinder nicht zu sein haben. Ich habe das immer gerne geguckt, weil ich dachte, krass, ich bin genauso. So, das ist, der bist halt mit dem Einkaufszettel losgeschickt worden mit 2,50 €. 2,50 € damals natürlich, solltest ein Liter Milch, ein Stück Brot und ein Ei kaufen.
Und was hast du gekauft?
Ja, halt Schokolade.
Ah ja.
So, das ist, so ist doch geil. 2,50 €, geil, zu frei ausgeben, kaufst Schokolade ein. Und dann hatte ich aber auch auf dem Weg schon längst vergessen, was ich kaufen sollte. Und Gott sei Dank gab es ja damals keine Handys. Und ich konnte dann auch nicht zu Hause anrufen und sagen, Mami, was sollte ich nochmal holen? Gut, unser Tante-Emma-Laden, der war 10 Meter vom Haus entfernt. Ich hätte zurücklaufen können. Aber für einen kleinen Jungen sind 10 Meter, ist das eine ganz schöne Distanz. Also habe ich zumindest etwas mitgebracht. Ich habe Alternativen angeboten,
okay,
dass die nicht im Sinne meiner Mutter waren.
Das ich wollte gerade sagen, was war denn los zu Hause? Also war sie da eher entspannt oder gab es dann auch schon mal Ärger?
Ich glaube, die war da echt entspannt. Ich glaube, sie mochte die Kreativität, irgendwie, mit der ich dann das Problem gelöst habe.
Deine Kindheit war die eines Scheidungskindes, deine Mutter berufstätig, du und deine Schwester mittags eben oft alleine. Was gab's da zu essen? Was gab's bei euch mittags?
Meine Mutter hat in der Großküche Junike gearbeitet. Das darf ich sagen, ich glaube, die gibt's nämlich nicht mehr. Okay. Also war Vertrieblerin sozusagen. Und das war so Essen auf Rädern. In diesen Aluboxen, in diesen den Styroporboxen vor die Zimmergestell. Ja, es gab Essen, das war sehr, sehr lecker. Ich kann mich da an Sauerbraten mit Backobst erinnern. Ich kann mich an bestimmte Nudelgerichte erinnern, die ich sehr gerne mochte. Ich weiß, dass das Rahmgeschnetzelte sehr gut war da, weil es wurde richtig gekocht. Es war noch nicht so die Zeit der Convenience. Wir reden hier von 1976, also ne, so die Zeit. Ja, es war lecker, aber es war ja auch nicht meine Hauptverpflegung, sondern es war dafür da, dass ich mittags was zu essen hatte. Hauptverpflegung hat immer noch im familiären Rahmen stattgefunden. Wir haben sehr oft noch zu Hause abends dann entweder Abendbrot gegessen, also wir reden wirklich Brot, Wurst, Käse, Butter, Tee gekocht oder es wurde eine schnelle Nudel gekocht oder meine Mutter hat auch Dinge dann nochmal mitgebracht, die sie dann zubereitet hat und wo wir anwesend waren. Also ich war nicht unterversorgt, ganz im Gegenteil.
Und deine Oma, was hat die? Die hat diesen Steckrüben-Eintopf gemacht.
Ja. Also ich verbinde mit jedem Person immer so 1-2 Gerichte, das sind gar nicht so viele. Ich weiß auch, dass wir Gulasch und Rouladen gegessen haben. Bei meiner Oma zum Beispiel, an der kann ich mich aber unfassbar deutlich an das so Rostbeef mit Remoulade und Bratkartoffeln erinnern, was bis heute eine meiner Leibspeisen ist. Mhm. So, da habe ich ein ganz klares Bild, einen ganz klaren Geschmack auf der Zunge. Die Remoulade kriege ich nicht so hin wie sie, obwohl ich das Geheimrezept benutze, was ich auch gemacht habe. Es kommt Apfel rein. Aber diese ganz besondere Note, da weiß ich bis heute noch nicht, was es ist, was meine Oma da reingemacht hat. Bei meiner Urma ist es definitiv der Steckrüben-Eintopf, der in großen und rauen Mengen gekocht wurde und trotzdem nicht gehalten hat bis zum nächsten Tag. Den Butterkuchen ganz klar mit meinem Opa wiederum.
Ach, der hat Butterkuchen gebacken?
Mein Opa hat Butterkuchen gebacken.
Oh, das ist aber ungewöhnlich, dass du in einer Generation Männer in der Familie hattest, die backen und kochen konnten.
Bei uns können lustigerweise alle kochen und alle backen.
Was würde deine Uroma sagen, wenn sie wüsste, dass du heute so in Sachen Kochen unterwegs bist?
Und meine Uroma selber, ich glaube, die wäre stolz auf mich, dass ich überhaupt was mache. Mein Opa am Anfang, der war auch drollig, als ich anfing dann mit Fernsehen, fing er an noch zu archivieren. Also hat jeden Artikel ausgeschnitten und hat dann so einen Ordner angelegt.
Oh, er war auch sehr stolz.
Der war sehr, 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 sehr stolz. Und dann, weil alle damit gerechnet haben, dass es dann auch irgendwann vorbei ist. Und irgendwann ging ihm das auf den Keks, weil ich immer noch weitergemacht habe und weiter. Und er sagte so, ich habe damit jetzt aufgehört, wenn das für dich okay ist. Das ist mir zu viel Arbeit auch. Ich bin Rentner.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Tim Melzer, der genau wie ich gerne Fleisch isst, was mich sehr freut. Aber damit, Tim, sind wir, glaube ich, für unsere vegan lebenden Mitmenschen ziemlich unten durch, oder?
Ich weiß nicht, ob wir unten durch sind. Das ist vielleicht auch das, was manchmal so der breiten Entwicklung von Veganismus im Wege steht, ist dieses doktrinartige und dogmatische und bekehren wollende. Grundsätzlich muss ich sagen, es gibt keine intelligentere Entscheidung, als vegan zu leben, in meinen Augen. Wenn man sich derzeitig mit der Lebensmittelproduktion und der Wertschätzung von tierischen Lebensmitteln auseinandersetzt, da läuft schon echt viel falsch.
In deinem neuen Buch Neue Heimat, da gibt's ein Kapitel zum Fleisch, es gibt eins zum Thema Geflügel, es gibt eins zum Thema Wurst, es gibt auch ein eigenes Kapitel zum Thema Hack. Mhm. Warum Hack?
Ich bin so das, was Jan Vetter in der Schauspielerei ist, das bin ich im Kochen, ich bin so der Volkskoch.
Ah.
So, und ich versuche sehr stark meine Rezepte, die ich veröffentliche oder mit denen ich mich an die Öffentlichkeit wende, so zu gestalten, dass es nicht unbedingt auf meine Marke und Kompetenz des Kochens eingeht, sondern wirklich, dass es Lösungen anbietet und vielleicht auch Probleme erkennt und vielleicht eben auch die Menschen da abholt, wo sie sind. Und wenn du in den Supermarkt gehst und den Metzger fragst, was sind die häufigsten Fleischsorten, die gekauft werden, dann sagt er Gulasch, Fleisch und Hack. Und dann ist es auch an der Zeit, diesem Hack, was so viele Menschen ja einkaufen, auch mal aus der Bolognese rauszuholen und wieder eine noch andere Variante zu geben. Und es gibt tolle Gerichte, die man mit Hack machen kann und die man eben auch in jeder Lebenssituation machen kann. Es ist verhältnismäßig günstig. Mhm. Es ist sehr variantenreich. Ich kann durch wenige Zutaten eine Grundmasse, wenn ich einmal eine Masse verstanden habe, einer Bindung, dann kann ich durch die Zugabe von entweder Oliven oder von Kapern dasselbe Gericht in zwei verschiedene Welten bringen. Ich kann Braten machen für unterwegs. Ich kann jede Nation, jede Aromatik kann ich dazu holen.
Weil es relativ neutral ist im Eigengeschmack.
Weil es relativ neutral ist und weil es im Wesentlichen um die Bindung geht. Mhm. Also es geht im Wesentlichen darum, welche Konsistenz habe ich als solches. Und ich kann es auch für relativ viele Leute sehr, sehr gut und sehr einfach zubereiten. Und ich finde, das sind schon doch mal gute Parameter für ein Gericht. Es ist günstig, es ist sehr variabel in der Abwandelbarkeit und es ist auch noch für viele Leute zuzubereiten. Und man muss echt kein studierter Mensch sein oder ein Doktorand sein, um eben einen Hackbraten zu machen.
Dein Lieblingsessen mit Hack?
Wenn du mich nach meinem absoluten Lieblingshackfleischgericht fragst, dann wird es die banale Bolognese sein. Ich nenne es immer die Trampel-Bolognese, also die schnell zu machen ist.
Und jetzt gibt's Lieblingsmusik, also es ist dann quasi der Hackepeter der Rockmusik für Tim Melzer. Kiss, I was made for loving you.
Ja.
Wenn Sie Profiköche fragen, dann halten mich 80% für die größte Vollpfeife, die rumläuft. Er lacht schon, ja. Das hat er nämlich mal gesagt. Ja. Der Mann, der heute hier ist bei uns im HR1 Talk, Tim Melzer. Was heißt das? Du bist für deine Kollegen kein Vollprofi.
Ich kann es mir manchmal nicht erklären. Ich merke ja nur an Reaktionen von Social Media und Ähnlichem, mit welcher Härte ich manchmal beurteilt werde und gerade wo mir auch fachliche Kompetenz abgesprochen wird. Das verblüfft mich manchmal, aber es ist halt so.
Hast du nicht die nötige, so die Attitude, so die Arroganz zu sagen, also du bist zu volksnah wahrscheinlich oder was glaubst du, was ist der Grund?
Na, ich glaube, was die Menschen meinen, ist, ist, dass sie glauben, dass was ich in der Öffentlichkeit koche, dass es auch das ist, was ich im Restaurant koche. Und das sind zwei verschiedene Welten. In der Öffentlichkeit koche ich für die Öffentlichkeit und ich versuche, Menschen zum Kochen zu bewegen und zu inspirieren. Und ich versuche dort nicht irgendeinen Fokus auf eine Perfektion oder Spezialisierung zu legen, sondern ich möchte eigentlich nur begeistern. Und natürlich haben wir in der Öffentlichkeit eine breite Schnittmenge. Also versuche ich auch Kochprozesse sehr einfach darzustellen. Und am Ende des Tages ist Kochen einfach. Das Prinzip des Kochens ist was ganz, ganz Simples. Das heißt nicht, dass jeder, der auch einigermaßen kochen kann, sofort ein Spitzenkoch wird. Und ich glaube, dass die da diese Differenzierung nicht machen, weil als Profi bin ich mindestens genauso ehrgeizig und genauso engstirnig und fokussiert wie viele, viele, viele andere. Ich muss nur nicht darüber reden, damit ich wichtiger werde.
So, dann haben wir das jetzt auch mal ein für alle Mal geklärt für alle deine Kollegen, die jetzt zuhören. Warum muss es für dich das Fernsehen sein mit Kochen? Warum hat die Küche nicht gereicht?
Die erste Motivation ist eine sehr einfache. Ich war gerade frisch in der Selbstständigkeit, als ich entdeckt worden bin fürs Fernsehen. Und es gab zwei Momente. A, bin ich befreundet mit Jamie Oliver. Wir haben früher zusammen...
Ich habe dich ganz früh kennengelernt in London.
Sehr viel früher kennengelernt, bevor einer oder andere von uns die Nase in die Kamera gehalten hat. Und ich war zu Gast in einer seiner Kochsendungen und war so unfassbar begeistert, ob seiner Energie, wie er das Kochen rübergebracht hat, wie jugendlich, wie frisch. Und es war Kochfernsehen. Es hatte nichts mit dem man nehme zu tun, sondern es sind Bilder entstanden. Es waren Bedürfnisse, die ich gar nicht hatte, wenn er was von irgendwo einem Gericht erzählt. Ich sage, das Gericht kenne ich gar nicht, auf ich will das, weil er so eine tolle Energie hatte. Und es war in Deutschland niemand da, der das in dieser Art und Weise machen wollte, machen konnte, machen durfte. Ich wurde dann entdeckt fürs Fernsehen und war gerade selbstständig, 1,5 Jahre. Und ich hatte einen Arsch voller Schulden und ich habe jeden Strohhalm genommen, um Geld zu verdienen. Und dazu gehörte dann eben auch dieses finanzielle Angebot. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass ich mich nur ein bisschen saniere und dann weiter mein Kram mache. Aber es ist dann ja Gott sei Dank von Erfolg gekrönt gewesen. Und wir haben in relativ kurzer Zeit, sprich mit 10 Pilotfolgen, die damals ausgestrahlt worden sind, eine Aufmerksamkeit auf uns gezogen, dass es dann Gott sei Dank für mich weiterging.
Du hast gerade eben schon gesagt, also du warst damals gerade erst in der Selbstständigkeit angekommen, hattest auch Schulden, natürlich musstest investieren. Überhaupt ist diese Profi-Kochwelt, das ist eine raue Branche. Du hast in Hamburg gekocht, da in diversen Restaurants, dann hast du in London gekocht, im Ritz, und da bist du weg, als der Küchenchef mit einem Weinkrampf auf dem Boden zusammengebrochen ist. Was war da los?
Das war eine Situation, die dann auch mich aus der Spitzengastronomie hinaus bewegt hat. Ich war relativ talentiert und ich hatte eine gute Fähigkeit, habe schnell gelernt, war handwerklich in Ordnung und hatte ein ganz gutes Verständnis von Aromatik und Kreativität. Und bin schnell einen Karriereweg gegangen, habe zu dem Zeitpunkt im Ritz Hotel gearbeitet. Wir haben für die Königsfamilie gekocht. Wir haben wirklich 5 Tage am Stück durchgearbeitet. Und wenn ich sage am Stück, dann meine ich das auch so. Wir haben uns mal ins Getränkelager für ein halbes Stündchen zum Schlafen gelegt oder mal eine Stunde in die Kantine, um die Augen zuzumachen und dann aber wieder weiter. Und das war alles toll. Es war alles großartig. Es war alles brillant. Und danach ruft uns, als das Essen dann raus war, hat uns der Küchenchef zusammengerufen, der Küchendirektor. Und wir dachten, es gibt jetzt ein kleines Dankeschön-Bierchen oder so eine kleine Dankesrede. Und das gab ihm das Gegenteil, wir wurden zusammengeschissen. Der ganze Druck dieser wirklich sehr, sehr hässlichen Anrede an uns betraf den Küchenchef, den er vor uns vorgeführt hat sozusagen. Und das hat bei ihm dann dazu geführt, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte und lag auf dem Boden wie ein Fötus und hat... Also dieses Schluchzheulen gehabt irgendwie. Und ich dachte, Alter, das ist ein Mann, zu dem schaue ich auf. Und du behandelst ihn so, dass der vor mir zusammenbricht. Und er war wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er... diesen respektvollen Blick, den wir zu ihm hatten, unterbricht, weil wir ihn mehr mochten und mehr anerkannt haben als den eigentlichen Küchendirektor. Und das hat halt nicht funktioniert. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Küchenchef gegangen und habe gekündigt und habe ihm gesagt, warum ich kündige. Und dann sagt er, ja, das darfst du nicht missverstehen, aber ihr seid wie meine Kinder. Und wenn ich euch lobe, dann habt ihr einen Höhenflug und dann bringt ihr nicht mehr die Leistung, die ihr normalerweise bringt. Und ich so,
Mann.
Also viel Spaß in deiner Welt, ich gehe und bin gegangen.
Der HR1 Talk mit Tim Melzer. Und Tim, wie sich das für Weihnachten gehört, gibt's ein kleines Geschenk.
Geschenke.
Ja. Das ist unser Überraschungsgast in diesem Fall und ich bin gespannt, ob du ihn gleich erkennst. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Hallo, Servus.
Nee, kenne ich nicht. Über Servus schon mal gar nicht.
Okay,
sagt man Servus in Hessen?
Bitte, na. Bitte noch einen kleinen Satz, noch nicht verraten, wer dran ist. Noch einen Satz, bitte.
Okay, ich verrate es mal nicht, aber es ist kein Hesse.
Ma.
Nee, höre ich nicht raus.
Gut, lieber Überraschungsgast, jetzt müssen Sie sich vorstellen.
Ja, mein Name ist Luki Maurer.
Luki!
Ludwig Maurer.
Luki!
Ich sag mal, für alle anderen züchtet Wagyu-Rinder im Bayerischen Wald und verkauft sie an Leute wie Tim Melzer manchmal.
Der Luki, das ist schön. Da freue ich mich wirklich.
Na.
Ja, das ist super. Ja, wir hören uns ja selten, ne? In letzter Zeit ist viel zu tun bei dir, ne?
Du blöder Kerl irgendwie. Ja. Du hast ja mit allen anderen schon telefoniert. Ich habe zurückgerufen.
Luki, erzählen Sie mal die Geschichte, wie Sie sich beide kennengelernt haben.
Es war in der Kneipe in Hamburg während der Inter Norga. Und irgendwie sind wir auf einmal nebeneinander an der Bar gesessen und dann, wie es halt so ist, nach dem 10. alkoholfreien Bier.
Okay.
Haben halt so erzählt, habe ich dem Tim erzählt, was ich so mache und habe ihm erzählt, dass ich Wagyu-Rinder züchte und da eine Vision habe und die auf ökologischer Basis züchten möchte und so weiter und so fort. Und dann hat der Tim gesagt, ey, pass auf, Junge, wenn du mal so weit bist, wenn das erste Tier soweit ist, dann kaufe ich dir eins ab. Und dann ist noch mal ein Jahr oder zwei vergangen und dann war es soweit und dann hat er sein Wort gehalten und war einer der Ersten oder war der Erste, der mich wirklich unterstützt hat. Sowohl in der Zucht als auch in der Vermarktung. Ja, und daraus ist eine schöne Freundschaft entstanden.
Tim, da musstest du aber das Portemonnaie schon ein bisschen aufmachen, weil ein Kilo kostet. Wie viel nochmal gleich, Luki?
Da müssen wir jetzt das Teil sehen. Ich sage jetzt mal, die Edelteile gehen von 150 bis 450 Euro.
Ja.
Also ist schon sehr edel. Also ist es ist das edelste Lebensmittel eigentlich der Welt. Also
Wagyu bedeutet japanisches Rind, zeichnet sich dadurch aus, dass es eine extreme Fettmarmorierung hat. Also intramuskuläres Fett, nicht Auflage, sondern wirklich im Fleisch drin. Und das ist das, wonach auch alle gucken und suchen. Das hat aber zur Konsequenz, um dieses Fleisch herzustellen, dass eben eine Stallmast stattfinden muss zum Ende der Lebenszeit, was auch jetzt durch Luki gelernt, für mich eben nicht artgerecht ist. Und Luki verzichtet auf dieses extrem Ausgeprägte, muss so viel mehr Arbeit leisten, um die Qualität seines Fleisches darzustellen. Und deshalb ist er da für mich ein ganz großer Visionär und einer der feinsten Menschen, die also auch charakterlich und alles drumherum, die man wirklich nur kennen kann in diesem Sektor. Und er ist das nervt mich an ihm. Also das Gute ist, ich sehe besser aus als Luki. Und das ist
das so? Ist das so? Ist das so?
Ja, das ist auch nicht schwer.
Naja, das sagt ja, so. Geschmackssache.
Also falls ihr euch jetzt beim Radio vorstellen wollt, wie Luki Maurer aussieht, das ist so eine Mischung aus wie der Grinch, wie Shrek, wie ein kleiner Wolperdinger.
Okay, ihr seid aber richtig gute Freunde.
Und,
ne?
Und so. Einem Tänzer bei diesen irischen Step-Tänzern, die so in Formation tanzen. Wie heißen die?
Ja, hier Riverdance.
Dankeschön, und so, ne? Genau, so sieht er aus. Ist ja so. Aber er ist ein begnadeter Koch. Der ist wirklich, weil er so uneitel kocht. Und das ist faszinierend. Eitelkeit killt uns manchmal in unserem wirklichen Tun. Und der kocht so brillant auf. Und das, obwohl er vermeintlich, er kommt ja aus der Kochwelt, vermeintlich ein Bauer ist. Und Bauer meine ich jetzt nicht abwerten, sondern er ist ein Landwirt. Tolles Produkt. Lohnt sich sehr, damit zu beschäftigen oder ihn auch nur als Inspiration zu sehen und vielleicht in seiner Region zu gucken, ob es ähnlich motivierte Landwirte gibt, weil ich finde wirklich ein Hoch auf die deutsche Landwirtschaft und das meine ich auch im konventionellen Bereich. Ich klammer jetzt mal wirklich die Idioten und die schwarzen Schafe aus. Es ist unfassbar, was wirklich in der deutschen Landwirtschaft an Qualitäten und an Nachhaltigkeiten und an Energien eingebracht wird, damit wir das haben, was wir haben, nämlich ganz gute Lebensmittel.
Und es ist, muss man auch sagen, also aus dieser Begegnung bei der Messe und aus dem gemeinsamen Kochen und vor dem gemeinsamen Hintergrund, aber eine private Freundschaft geworden.
Ja, absolut. Ich glaube, das hört man. Ich glaube, wir müssen uns gerade nicht verstellen. Nee. Und manchmal ist man so, hey, hallo, schön, dass du da bist. Aber du hast, glaube ich, an meiner Reaktion gesehen, dass ich mich echt gefreut habe.
Also, ja.
Und auch immer noch freue.
Der nächste Ochse geht nach Hamburg.
Dann kann man nur sagen, und dann auf bald im Bayerischen Wald. Ludwig, Luki Maurer züchtet Wagyu-Rinder im Bayerischen Wald und verkauft sie an Tim Melzer und ist auch sonst mit ihm befreundet. Dankeschön.
Tschüss, tschüss.
Gerne.
Auf bald.
Tschüss, tschüss. Bis bald. Tschüss.
HR1 Talk.
Mit dem TV-Koch Tim Melzer, der auch schon einige Bücher geschrieben hat. Sein aktuelles heißt Neue Heimat. Und Neue Heimat, das heißt, glaube ich, Tim, korrigier mich, offene Köpfe, offene Töpfe. Also Heimatküche ist kein geschlossenes System, sondern das verändert sich dauernd.
Richtig. Zum einen natürlich, weil Traditionsgerichte sich aufgrund des veränderten Familienkonstruktes, Sozialverhaltens, Freizeitverhaltens im Vergleich noch vor 30, 40 Jahren komplett verändert hat. Und das wäre schade, wenn wir Gerichte verlieren würden, die uns eben auch heimatlich geprägt haben. Und da muss man hin und wieder auch mal diese Gerichte weiterentwickeln, anstatt einfach nur dabei zuzugucken, wie sie peu à peu verschwinden. Das sind Garzeiten, das sind Herangehensweisen, das sind bestimmte Zusammensetzungen. Als Beispiel immer die Bechamel oder Velouté oder Mehlbutter. Das ist
war ja ganz lange total verpönt.
Oder Speisestärke ja, auch.
Ist, glaube ich, immer noch.
Oder? Alle schimpfen und fluchen drauf rum und sagen, das ist nicht mehr, das kann man nicht mehr machen. Ich sage, doch, weil das ist ein probates Mittel für zu Hause, um gut zu kochen. Und es hilft den Menschen, genau tolle Gerichte herstellen zu können. Und da versuche ich ihm wirklich bloß, ihm nicht so einzusetzen wie meine Oma. Meine Oma hat Baustoff draus gemacht. Also wenn die eine Bechamel gekocht hat und die stand dann eine Stunde, erstmal ist es kalt geworden, da konntest du Fenster reinsetzen. Also das war ganz krass und da ist auch nichts mehr durchgekommen. So, und dann gehe ich natürlich einher und sage, okay, was ist denn? Die Soßen werden gerade dünner insgesamt. Also mache ich sie auch ein bisschen dünner und versuche das den Leuten auch darzustellen, ohne dass sich irgendwas an der gewohnten und diese emotionalen Aromatik verändert.
Wann wird eigentlich aus einem Rezept ein Traditionsgericht?
Wenn jemand für mich mehr als dreimal das gleiche Gericht gekocht hat zu einer bestimmten Situation,
verbindest du das mit ihm?
Dann verbinde ich das und mit dieser Person und das kann Butterbrot sein. Ich sag mal, wenn ich jeden Tag irgendwo vorbeigehe und ich sehe immer dasselbe Butterbrot da und dreimal habe ich es gegessen, dann ist es für mich eine Tradition. Tradition kann ein Döner sein.
Tim Melzer, heute zu Gast bei uns im hr1-Talk und wir beide füllen gleich zusammen unseren hr1-Fragebogen aus.
Ja.
Tim Melzer, dem es vielleicht auch so geht wie vielen Menschen in dieser Zeit, also im Winter, weiß nicht, Tim, ist das so, im Winter kneift der Hosenbund immer ein bisschen mehr als sonst? Ist aber auch okay, nicht?
Nee, im Winter nicht, der kneift bei mir mehr im Sommer, weil
warum?
Gummizug von der Badehose.
Ach so, ich verstehe, gut. Was gibt's denn nach Weihnachten? Du hast gesagt, an den Weihnachtstagen lässt es richtig krachen und zwar durchgängig, ja, kulinarisch und danach so bis Silvester dann mal ein bisschen weniger oder?
Nö.
Immer weiter kämpfen, ja?
Nö, also ich sage mal nur, Weihnachten ist für mich einfach alles verdichtet. Also da sind Kekse, da gibt's den Naschteller, da gibt's die Mandarinenkiste, da gibt's einfach alles ein Ticken zu viel. Und dann nach den Tagen höre ich einfach mit dem zu viel auf und gehe wieder zu normal über. Also A, sind noch sehr viel Reste von vorher übrig, aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sagt, oh, jetzt muss ich auf Diät gehen, nur weil ich mal zwei Tage ein bisschen viel gegessen habe.
Also da gibt's dann nicht die Rohkostplatte, da wird normal weiter gegessen.
Nein, also wahrscheinlich hat man dann irgendwann mal die Nase voll und sagt, oh, vielleicht jetzt mal was ohne Zimt wäre vielleicht auch ganz lecker. So, und dann sucht man sich vielleicht mal was Chinesisches oder irgendwie so aus.
Wir beide füllen jetzt den hr1-Fragebogen aus. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Läuft folgendermaßen, ich beginne einen Satz und du bringst ihn irgendwie zu Ende.
Das habe ich fast noch nie gemacht.
Nee? Das ist toll. Tim, mein schönstes Privileg als Koch ist?
Dass ich kochen kann.
Stolz bin ich auf?
Mich?
Dich?
Ja.
Frage für den Koch. Ein halbes Pfund Butter kostet?
Ein halbes Pfund ist in 250 Gramm, ne? 1,39.
Ich hasse es, wenn?
Ich hasse Intoleranz.
Peinlich war mir zuletzt?
Nix.
Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass?
Dass es viele Meinungen gibt zu bestimmten Thematiken, also eine gewisse Offenheit.
Heimat schmeckt für mich nach?
Steckrübe und Speck.
Bereut habe ich?
Gar nichts.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mit der Person verbringe ich meine Abende, das ist gut so.
Zufrieden bin ich erst, wenn?
Ich bin so oft zufrieden und das ist so an kein Wenn gebunden. Das ist sehr, sehr flexibel bei mir.
Ich dachte, du sagst jetzt, wenn in meiner Küche alles so läuft, wie ich das möchte. Aber nee, ist alles gut.
Nö, das ist so, das ist, nö, ich bin oft zufrieden.
Ein Sonntag ohne Klöße?
Bin ich gewohnt, komme aus Hamburg.
Achso, ich wollte gerade sagen, verliert viel von seiner Größe. Altes thüringisches Sprichwort.
Ist es?
Ja. Süß oder herzhaft?
Eher herzhaft.
Wenn ich nochmal ganz von vorn anfangen könnte, würde ich?
Vieles genauso machen, vorausgesetzt, ich habe kein Wissen über die Konsequenzen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass halt ein jeder eine Meinung hat. Auch manchmal zu Dingen, von denen man gar keine Ahnung hat, was manchmal ganz schön gefährlich sein kann.
Ich habe Angst vor?
Wenig Dingen, weil ich nur Angst vor Dingen habe, die, von denen man Ahnung hat. Und ich habe von wenig Dingen Ahnung.
Weihnachten ist für mich?
Ein geiles Fest.
unbedingt bedanken muss ich mich bei?
Fast allen.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Tim Melzer. Und für den hr1-Fragebogen, Tim, gibt es jetzt noch einen Musikwunsch. Creep.
Oh.
Aber nicht in der Version von Radiohead, sondern?
Max?
Max Mutzke.
Noch geiler. Hammer. Super ausgesucht.
I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here.
Tim Melzer, Fernsehkoch und Buchautor, heute bei uns zu Gast im hr1-Talk. Kochst du immer noch jeden Tag?
Doch, ja, doch. Also ich koche normal, wie jeder andere auch.
Also normal kochen im Sinne von jeden Tag zum Mittag kochen, das können immer weniger Leute, weil viele keine Gelegenheit haben, wenn sie berufstätig sind, weil viele aber das auch nicht mehr richtig können, ja, im Sinne von gelernt haben. Müssen wir wieder richtig kochen lernen eigentlich?
Nee, ich glaube, wir müssen Küche normal werden lassen und aufhören mit diesem Incentive-Gedanken ans Kochen zu Hause. Exotischer, höher, weiter, schneller, abwechslungsreicher. Wenn ich das überlege, was meine Oma gekocht hat, es waren vielleicht 30 Gerichte.
Ja, aber die Basics. Ich meine, man muss ja wissen, wie man was anbrät, wie es richtig ist.
Ja, wir machen aber derzeit schon immer den ersten Schritt vor dem zweiten. Das heißt, wir reden jetzt schon über Niedertemperatur, Garen, über Sous-Vide-Gegare, über irgendwelche anderen Sachen, die man einbringen kann, die Produktvielfalt. Und du musst dich mit diversen Ölen auskennen, meine Oma hatte da so ein Ding, keine Ahnung, Biskino wahrscheinlich war es.
Es war sicher, Sonnenblumenöl.
Das war das Öl, was er hatte. Ja. Und fertig, da wurde auch kein Geschiss drum gemacht. Heutzutage musst du nachhaltig, biologisch korrekt kochen. Du musst also es gibt so viele Facetten, die vermeintlich in der Öffentlichkeit auf den normalen Koch zu Hause gelegt werden, dass der da irgendwann mal sagt, oh, easy Tiger, das kann ich alles gar nicht. Und dann auch Angst und Respekt davor kriegt, das kann ich schon nachvollziehen.
Aber wie ist das? Wer bringt es den Kindern bei? Also es war ja eine Zeit lang so, dass man dachte, nee, ach, spießig und so, kochen lernen braucht man nicht, kann man ja alles aus dem Buch. Aber man muss es doch eigentlich, es muss einen Ort geben, wo man sich entweder abguckt oder wo man mal die Grundlagen beigebracht
hat. Also grundsätzlich bin ich immer der Meinung, ich weiß, dass ich da mit vielen Leuten auf den Fuß trete, irgendwie so, wenn ich was mit Dosenfutter machen möchte, dann hole ich mir einen Hund, aber kein Kind. Fertig. Ich denke, wer sich entscheidet, ein Kind in die Welt zu setzen, trägt eine gewisse Verantwortung, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich würde töten. Und ich würde alles dafür tun, wenn ich ein Kind habe, dass das richtig aufrührt wird. Die Verantwortung übernehme ich in dem Moment. Also Entschuldigung, lasse ich da egal einfach nicht so wirklich gelten. Und ich weiß, dass ich da anmaßend mit bin, aber ich sehe es nun mal einfach so. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss ich halt gucken, dass zumindest ein jeder Mensch, der innerhalb einer Gesellschaft groß wird, auch gesellschaftliche Strukturen versteht. Und ich finde das derzeitig ganz interessant, darüber nachzudenken, so eine Art Sozialunterricht innerhalb eines Jahres in der Schule anzuwenden, wo du über banale Dinge informiert wirst. Wäsche waschen, Kontoführung, Telefonrechnung, wie funktionieren Rechnungen überhaupt? Und dazu gehört auch rudimentäres Kochen. Und damit meine ich eben nicht, da muss ja aber sauber sein, das muss aber so sein, das muss so sein, sondern ich sage, kocht einfach mal Wasser, Nudeln rein, schnelle Tomatensauce. Dann kannst du mal in die schnelle Tomatensauce, machst ein bisschen Speck rein, dann machst du vielleicht mehr Erbsen noch dazu. Jetzt sind wir schon, ist alles dasselbe Prinzip. Wenn du einmal verstanden hast, wie man eine pürierte Suppe macht, relativ simpel.
Aber das ist es, man muss es einmal verstehen, um dann loslegen zu können.
Aber halt spielerisch und nicht unter einem Erwartungsdruck. Und das fällt mir halt auf, dass sich sehr viele Leute bei mir immer wieder entschuldigen, wenn ich zu ihnen nach Hause komme zum Essen. Die sagen, ja, aber es ist ja nichts. Ich bin nicht im Rester, ich erwarte nichts. Und das Nichts ist oftmals sehr, sehr gut. Aber dieses, als ob dieses Hauskochen und das professionelle Kochen, als ob die so in so einer Art Clinch miteinander sind, wo sie es gar nicht wollen.
Sag mal noch ganz schnell was zu Resteverwertung, weil Leute denken ja immer, da muss ich das einkaufen, muss jeden Tag was anderes auf den Tisch bringen. Sag mal so 3 Tage hintereinander, wie man aus einem Grundessen nochmal 2-mal nachverwerten kann.
Sag mir das Essen.
Du machst an einem Tag, lass mich kurz überlegen.
Ich kenne es halt nicht, weil mein Essen ist so lecker, da bleibt nichts über.
Ach Gott, das ist... Hier, ich weiß, Gulasch, große Mengen, Gulasch gekocht, ja. Gulasch gekocht, ganz normal, mit Salz, Kartoffeln, sagen wir mal, Salat dazu. So ist Gulasch übrig. Mhm. Weiter. Nächster Tag.
Nudeln dazu. So, schön durchschwenken, Parmesan drüber, 2 Oliven rein, ist italienisch.
Rinderbraten gemacht bleibt über.
Ist noch besser, weil dann machst du einen Gulasch draus. Dann schneidest du den Rinderbraten im Ganzen, das was über ist, schneidest du in kleine Würfel, nimmst ein paar Champignons, brätst sie in der Pfanne an, gibst die Würfel dazu, löscht das ein bisschen mit Brühe ab, ein bisschen Sahne dazu meinetwegen und dann hast du eine Art Gulasch, dann hast du einen Rahmgulasch dazu, Nudeln dazu, tolles Essen. Du kannst Ravioli-Füllungen draus machen, indem du das einfach noch ein bisschen kleiner schneidest, kurz ein bisschen anhäckselst in der Maschine, auch Parmesan dazu, ein bisschen Brot, Eibindung, mach das in den Maultaschenteig, den du im Supermarkt bekommst. Super. Auch einfach, was ich wirklich gerne mag, ich brate Dinge einfach nur in der Pfanne nachher an, ein paar Tropfen Olivenöl, ein bisschen klein, also ich mag das gerne kalt warm, Tomaten, so eine Art Tomatensalat da drüber und bin immer glücklich. Es gibt für mich keine Reste und es gibt für mich auch keinen Abfall in der Küche. Also es ist so simpel. Es ist so, was du, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt aber aus dem Gulasch ein Fischgericht machen, dann komme auch ich in kreative Schwierigkeiten.
Okay, das ist in Ordnung, das lasse ich auch gelten.
Gut.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und mit dem Mann, für den es wichtig ist, dass seine Gäste immer satt werden. Richtig?
Ja.
Das finde ich schön. Ich mag nämlich kleine Portionen im Restaurant, bringen mich in Panik und dann denke ich, ich werde nicht satt.
Was ich immer empfehlen kann, ist, wenn man was isst und man ist vermeintlich noch nicht satt, mal ganz kurz warten, ob man wirklich nicht satt ist. Das, was wir essen, die Mengen, die wir essen, in dem Tempo, in dem wir essen, ist viel zu viel. Sättigung, also wirklich satt, findet sehr viel früher statt mit sehr viel weniger.
Also langsam essen, Pause machen, schneller satt.
Kauen, sitzen.
Reden.
So reden nochmal. Vielleicht irgendwie so. Ich bin halt ein Freund, wenn ich Fine Dining mache, also viele Gänge esse, dass ich bin dann immer so ein bisschen blöd, weil ich sage, könnt ihr das bitte schnell schicken? Schnell. Ich esse gerne 10-12 Gänge dann in 2 Stunden, weil irgendwann kommt bei mir die Sättigung und ich kann es nicht mehr so wahr, ich kann es nicht mehr so genießen. Also müsste ich dann eigentlich aufhören. Übersatt essen mag ich nicht. So, und irgendwann, wenn du satt bist, bin ich satt. Und dann bist du manchmal noch im Verlauf eines Menüs und dann habe ich immer gedacht, Mensch, der Hauptgang ist jetzt aber nicht so geil, so wie der Rest. Und da irgendwann dachte ich, das ist aber nicht der Koch, das bist du.
Weil du
bist
satt warst, weil ich satt bin.
Und deshalb sage ich immer, einfach mal 5 Minuten warten. Natürlich versemmeln wir bei uns im Restaurant auch hin und wieder mal was und neulich hatten wir einen Tisch. Den haben wir vergessen, also er hat seine Vorspeise gehabt und dann war die Kommunikation nicht gut und dann hat er 1,5 Stunden auf sein Essen gewartet.
Oh, da war er aber geduldig.
Nee, war er nicht.
Nee.
Aber lief aber nicht so gut. Das tat mir auch wirklich leid. Und dann sagte er, jetzt haben wir aber auch keinen Hunger mehr. Und da hat er was Wahres gesagt. Er hatte keinen Hunger mehr. Er war satt. Und das hatte nichts damit zu tun, dass wir ihm die Laune verdorben haben, wie er das fälschlicherweise.
Er war satt nach der Vorspeise.
Er war satt
nach deiner üppigen Vorspeise.
Und nach der langen Wartezeit.
Natürlich.
Das tat mir wirklich leid. Ich mache mir nicht lustig drüber.
Du hast gerade eben schon von Mehrgangmenü gesprochen. Was ist denn das perfekte und komplett deutsche Drei-Gänge-Menü? Also was würdest du als typisch deutsches Drei-Gänge-Menü beschreiben?
Also ich würde vorweg eine Suppe machen, definitiv. Ich finde, Deutschland ist eine Suppennation.
Absolut.
Wir lieben Suppen. Das kann sein, was will, jeweils zur Saison. Ich mache jetzt mal banal Kartoffelsuppe.
Lecker.
Im Hauptgang würde ich, aber das ist, weil ich so geil finde, Hühnerfrikassee. Finde ich wirklich, ich finde es einfach super.
Ja, warum eigentlich? Was ist da so toll?
Das Hühnerfrikassee?
Das ist so hell. Ich finde das, ja.
Je mehr ich drüber rede und je länger ich das, und ich habe es jetzt schon häufig gesagt, es ist, glaube ich, so meine Ausrede dafür, dass ich Kinderessen ganz geil finde. Ach so. Und Hühnerfrikassee klingt noch so ein bisschen
Kinderessen.
Aber eigentlich ist Hühnerfrikassee Kinderessen. Mhm. Ich mag Kinderessen. Ich mag das. Ich bin manchmal neidisch auf Kindergarten. Wo ich sage, oh, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Kannst du aber nicht machen. Und im Dessert entweder so einen gedeckten Apfelkuchen, vielleicht mit Schlag. Oder wenn du es einfach machen willst, Eis mit Heiß.
Es gibt jetzt keine deutsche Musik zum deutschen Dreigang-Menü, aber es gibt, glaube ich, den perfekten Song für alle, die jetzt so einen kleinen Feiertagsdurchhänger haben. Einmal zum Ohren durchpusten und auf besonderen Wunsch unseres HR1-Talk-Gastes Tim Melzer, Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
Gut, gute Wahl.
Asiatisch, orientalisch, experimentell, molekular, vegan, bodenständig, Haute Cuisine. Also heutzutage wird fast jeder Essensgeschmack bedient. Es gibt offenbar für jeden Gast das passende Restaurant. Tim, ist das gut oder überfordert uns das auch ein bisschen?
Ich persönlich finde es sehr, sehr gut, weil ich Abwechslung liebe und weil Essen was sehr Subjektives, was sehr Individuelles ist. Was ich dahinter so einen Ticken schwierig finde, ist, dass wir manchmal unserem eigenen Essen nicht die notwendige Aufmerksamkeit geben, weil ich das auch schon wichtig finde, dass eine jede Region, eine jede Nationalität auch eben über die Kulinarik eine Identität erfährt. Und wenn alles miteinander vermischt wird, dann mag ich das nicht so gern. In der deutschen Küche müssen wir immer über Edelteile arbeiten, damit sie eine Aufmerksamkeit erfährt. Die italienische Küche respektieren wir dafür, dass sie so simpel und klar ist. Warum tun wir das bei unserer eigenen nicht? Warum sind wir bereit, beim Italiener 12 bis 14 Euro für Nudeln auszugeben? Nudeln ist Mehl und Wasser, Eier noch drin. Und warum mögen wir nicht, ich sag mal, mehr als 6 Euro für Bratkartoffeln ausgeben? Bratkartoffeln ist eine Kunst und das ist ein tolles Essen und da steckt eine Mühe dahinter, absolut, ein tolles Produkt. Absolut. Und das ist das, was ich mich manchmal frage, ob wir uns nicht hin und wieder mal erstmal mit uns auseinandersetzen sollten, mit unseren Ebenen, um dann mit dieser wunderbar starken Basis auch anderes Essen sehen können und uns damit zu beschäftigen, um vielleicht auch mal Schwächen zu erkennen, weil ich finde eben, dass wir uns das sehr einfach machen, wenn wir internationale Küche immer für toll empfinden, obwohl sie manchmal echt nicht gut ist. Also es macht schon Sinn, auch mal nach einer Qualität eines Döners zu gucken und nicht nur nach dem Preis. Es macht schon mal Sinn, den guten Inder rauszusuchen und den guten Italiener und den guten Thailänder und nicht einfach nur, weil Reis auf Fisch ist, das kannst du gleich Sushi nennen, weil manchmal ist das ein Schlag in die Fresse für die Menschen, die sich Mühe geben mit dem, was sie tun. Und ich glaube, das kannst du nur, wenn du ein gutes Verständnis von Essen und Trinken hast, und das ist das, was du häufiger ist.
Wovon hängt es eigentlich ab, ob eine bestimmte Essensrichtung oder ein bestimmtes Gericht auch zum Trend wird?
Ja, als allererstes muss es schmecken. Und ich glaube, in den meisten Fällen, wenn wir jetzt den breiten Trend meinen, dann sollte es eine gewisse Exotik in sich bieten, also was Ungewöhnliches sein. Das, worüber es sich lohnt zu sprechen. Und wenn es dann auch noch zum anständigen Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Tisch kommen kann, dann ist es gut. Es ist dann aber nicht immer gut.
Fertiggerichte müssen wir unbedingt ansprechen. Also man nennt es ja auch neudeutsch Convenience Food. Hm? Du selbst bist so jemand, der sagt, also ich habe jetzt auch keinen Stress mit Püree aus dem Beutel und mit gekörnter Brühe aus der Dose.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen, nicht, aber ich höre mir die Frage erstmal weiter an.
Ja, sagst du, ja, das ist wahrscheinlich ein Trend, der sich in der einen oder anderen Weise noch weiter verändern vielleicht, aber auch verfestigen wird? Oder sagst du, da kommt man wieder zurück von, weg von?
Wenn es an richtige Fertiggerichte geht, dann tue ich mich unfassbar schwer damit. Also das ist wirklich was, auch bei mir kaum Einzug hat. Irgendwie, es gibt manchmal so perverse Genüsse, sowas wie Asianudeltopf.
Also dieses Mikrowellenzeug und das, wo man Wasser drauf gibt.
Genau, sowas, weil es einfach so einen perversen, kranken Geschmack hat, den ich auch selber nicht kochen könnte. Also weil ich genau diesen kranken Geschmack möchte. Ist wie Kartoffelchips. Habe ich mal versucht selber zu machen. Das ist das Lächerlichste, was ich je gemacht habe. Aber wenn es eben den Leuten hilft, zu Hause Teile frisch zu kochen, dann finde ich es gut. Wenn es mal eine intelligente, gekörnte Brühe gibt, ohne extrem dominierenden Geschmacksverstärker, sondern der wirklich auf Natur basiert, nur noch auf Reduktion und Wegtrocknen, dann finde ich das, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil warum soll ich jemanden zwingen, 4 Stunden eine Brühe zu kochen, damit er eine Nudelsauce kochen kann, die in 10 Minuten fertig ist? Dann verlieren wir die Relation und dann sind wir auch den Menschen zu Hause gegenüber arrogant. Ich als Koch, wenn ich das mache, dann betrüge ich euch. Das ist nicht richtig, weil ihr bezahlt mein Handwerk. Aber für die Menschen zu Hause, es ist convenient. Es soll Dinge einfacher machen. Und deshalb habe ich da eine gestörte Haltung zu. Kartoffelpüree, Pulver aus der Tüte habe ich sehr leidenschaftlich und sehr gerne mit provoziert, was ja scheinbar auch 15 Jahre später immer noch
siehst wirkt. Du, war nachhaltig.
Ja, es war nachhaltig provokant. Und ich wollte aber nur deutlich machen, wie wir Köche da aufgetreten sind, was wir da gemacht haben. Wir sollten ein Weihnachtsmenü kochen für Menschen, die das zu Hause auch nachkochen können. Und da waren 5 Köche da und die sind alle mit dem Anhänger angereist, weil die so viel Produkte und Zutaten und Dinge machen und sagen, naja, dann, wenn das so viel ist, dann vielleicht an der Stelle mal, wenn es nicht die Quintessenz des Gerichtes ist, darf man auch mal auf Convenience zurückgreifen.
Siehst du, wie lange einem das sowas nachgeht?
Ja, aber ich bin irgendwie da auch ein bisschen stolz drauf.
Der HR1-Talk mit dem Mann, der von sich sagt, die Bullerei das bin ja so ich. Mhm. Die Bullerei, das ist dein Restaurant.
Ja.
Tim Melzer im Hamburger Schanzenviertel. Betreibst du seit inzwischen 9 Jahren. Was ist daran so typisch Tim Melzer?
Die Bullerei strahlt all das aus, was ich für wichtig empfinde, wie ich mich selber sehe, das, was ich kann, das, was ich bin, das, was ich war, das, was ich, glaube ich, auch noch werde. Und jetzt kommt das Wesentliche, ist nicht ich, es sind wir. Und das ist das, was ich an dem Beruf auch so liebe. Ich habe immer gesagt, ich liebe am Kochen das Miteinander. Das Miteinander in der Zusammenarbeit, aber das Miteinander auch am Sitzen und Reden. Und ich bin jemand, der unfassbar gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Ich mache nicht die Bullerei alleine, aber ich bin die Bullerei. Es ist so die
Dein
Bullerei.
Spirit. Ja. Ja. Family Style Dining, das ist so ein Konzept, dass das Restaurant zu einer besonderen Art von Gemeinschaftserlebnis macht, möchte ich mal sagen. Wie funktioniert das, diese Art zusammen zu essen?
Mir ist mal eine Zeit lang aufgefallen, dass sehr viel über Essen geredet wird, aber kaum noch Essen verstanden wird. Also habe ich immer versucht, dieses Reden zu unterbrechen. Und je komplizierter du eine Tellerkonstruktion machst, desto mehr verwirrst du eigentlich auch den Gast, es zu essen. Wenn du was eher runterfährst, kann er sich auf den Geschmack konzentrieren und kann auch selber anfangen, sich ein wirkliches Urteil zu bilden. Und deshalb, wir sind mal wieder zum Tranchieren übergegangen. Wir haben große Stücke. Das heißt, wenn 6 Leute ein Filet essen, dann sehe ich nicht den Sinn dahinter, 6 Filets zu braten, sondern brate lieber ein ganzes und schneide es dann am Tisch runter. A, kannst du es besser garen und dann kommen die Beilagen in Schüsseln dazu, dass auch jeder so ein bisschen in diesem individuellen Bereich nachgehen kann, wie viel Kartoffeln will ich, wie viel Rosenkohl, wie viel Dings, wie viel dat, eine kleine Auswahl machen, sodass auch so ein bisschen was dann noch stattfindet. Und ich mag halt diesen kommunikativen Moment beim Essen, sich Schüsseln anzureichen. Ich finde, das ist eines der schönsten Bilder, die ich habe.
Bei dir kann man den Eindruck haben, so eher leger, da kann man, also ist heute auch ganz oft so, dass man gar nicht mehr sich besonders aufbrezelt, wenn man irgendwie abends essen geht, das macht man alles ein bisschen locker. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, verliert dann das Essen auch einen Eventcharakter? Muss es nicht auch einen Platz geben, wo man sich mal auch schick macht für ein Essen?
Ja, absolut. Ich sage auch nicht eine Ausschließlichkeit. Ich bin weit davon entfernt, sowas zu sagen. Ich liebe das, mich schick anzuziehen für gutes Essen. Dass ich wirklich auch, ich finde, Smoking ist so ein geiles Kleidungsstück für einen Mann abends auszugehen. Da fühle ich mich ein bisschen James Bondig. Und wenn ich in ein sehr gutes Restaurant zum Eventessen gehe, wenn man es so nennen möchte, zum besonderen Essen, dann natürlich mache ich mich schick und ziehe mir saubere Schuhe an und anständig. Wenn aber die Klammer so hoch ist, dass sich Menschen nicht reintrauen, um normales, gehobenes Essen zu machen, qualitativ gut, dann finde ich es zu viel. Und es gibt Menschen, die haben Angst davor. Es gibt Menschen, die haben Respekt. Und es war mal ein Teil meiner Aufgabe, diese Hemmschwelle abzubauen. Jetzt haben wir in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir viel, und das war ich nicht alleine, sondern viele Gastronomen, die ähnlich gedacht haben, haben es geschafft, Essen auch Menschen da abzuholen, dass Essen gehen nicht immer das ganz besondere Event ist, sondern dass man auch einfach mal essen gehen kann und einfach mal essen. Der Italiener um die Ecke hat es toll gemacht. Zur Pizza bist du immer gegangen, aber sobald irgendwie Messer und Gabel und ein Stück Fleisch, war es mehr. Und das muss nicht sein, weil du sollst es genießen und du kannst es, glaube ich, ganz gut genießen, wenn du du bist. Und wenn man den Rahmen auch anbieten kann, finde ich das toll. Aber ganz, ganz wichtig, es muss alles geben und es muss das Schicke geben. Ich finde auch das vollkommen dämlich, wenn man Opernhäuser ganzjährig gestatten würde, dass man sich nicht mehr schick anzieht.
Ja, das ist ein bisschen traurig, finde ich.
Dass man eine Woche mal macht oder dass man bestimmte Tage oder den Happy Sunday macht oder so. Geil, finde ich auch super. Aber so ein bisschen, weil es ist große Kunst und es gehört auch ein bisschen diese Ambiente dazu.
Tim,
ja.
Es war mir eine Freude.
Mir auch.
HR1, genau meins.